Wehrmachtssoldaten in Knobelbechern marschieren respektgebietend durch die Stadt, aber über dieses Foto legt sich deutlich ein anderes Bild vom Zivilisten in Kniebundhosen, vor dem zwei geschniegelte Offiziere stramm stehen und salutieren. Derart gedemütigt mussten die deutschen Besatzer 1945 die Feste Akershus an die norwegische Widerstandsbewegung übergeben. Zwei Bilder, zwei grundverschiedene Erinnerungen, übereinander abgedruckt auf einer Briefmarke. Die kleinste, aber treffendste Illustration für die Überlegungen der Ausstellungsmacherin Monika Flacke vom Deutschen Historischen Museum.
Die Nationen waren gespalten und zerrissen zwischen Widerstand, Kollaboration, Mitläufertum. Und es ist eben gelungen, einen Einheitsmythos zu bilden, dem dann doch die Mehrheit der Bevölkerung folgen konnte. Und sie konnten dann sagen, wir waren alle im Widerstand.
Der regelrechte Kult um die Resistance in Frankreich, die Resistenza in Italien, half einen Bürgerkrieg verhindern, wie er noch kurz vor Kriegsende in Griechenland zwischen Kommunisten und bürgerlichen Nationalisten ausgebrochen war. Geschaffen wurde dieser einheitsstiftende Mythos vor allem durch den Film.
Der Film Rom, offene Stadt von Rossellini bindet kommunistischen Widerstand, katholischen Priester, das ganze Volk zusammen und sagt, wir haben gegen die deutschen Okkupanten gewonnen. Wir haben Widerstand geleistet und zwar als ganzes Volk. Bis hin zum kleinen Briefträger, der auch in dem Film noch eine Rolle spielt.
Bei Rossellini werden Menschen von Gestapo und SS brutal gefoltert. Menschen wie du und ich, nicht Kommunisten oder Bürgerliche, Christen oder Juden.
Erst sind die Widerstandsmythen da. Alle sind Opfer. Und erst später beginnt man eine Differenzierung. Und das gilt für alle Länder.
Anhand weniger Dokumentarfotos, jener Motive, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, gelingt es dem Team um Monika Flacke, diese These eindrucksvoll zu illustrieren.
Vor allen Dingen dieses Kind aus dem Warschauer Ghetto. Das Kind, das die Arme hochhebt. Und dieses Foto wird nach 1945 ein Opferfoto. Es ist wirklich überall, es taucht in allen Schulbüchern auf. Aber es taucht eben nicht unbedingt als jüdisches Kind auf. Es ist ein universales Symbol der Bestialität der Deutschen geworden.
Eingebettet sind die Bilder in zahlreiche Dokumente, von Kinoplakaten bis hin zu privaten Alben und auch dem Originalmanuskript der Anne Frank reicht die Palette. Damit vermeiden die Historiker den Fehler vieler Fernsehdokumentationen.
Ich meine, das berühmteste Bild von Auschwitz sind die Gleise mit dem Tor von Auschwitz-Birkenau. Das Bild ist nach der Befreiung des Lagers entstanden. Und kein Mensch fragt mehr danach. Also wir verbinden damit unbedingt und sofort Auschwitz. Da brauchen wir auch gar nicht nachzudenken. Sie sind massenhaft verwendet und selbst in der besten Absicht irgendwann führt diese Universalisierung dieser Bilder wahrscheinlich zur Trivialisierung des Ganzen.
Vor allem die Leinwand dominiert. Dutzende von Spielfilmen, Die Mörder sind unter uns von Wolfgang Staudte, Stanley Kramers, Das Urteil von Nürnberg oder Nacht und Nebel von Alain Resnais werden auf 4 oder 5 Projektionsflächen direkt nebeneinander zum kritischen Vergleich gezeigt.
Uns geht es ja um die Aneignung dieser Geschichte, um eine Konstruktion. Und das passiert über Spielfilme, die ja massenwirksam waren, wie das Beispiel von Rossellini, Rom, offene Stadt, oder hier der Fall von Berlin. Also Dokumentarfotos beschreiben das ja gar nicht.
Plakativ wirkt der Widerstandsmythos im Ostblock, die Saga vom großen Feldherrn und Volksbefreier Stalin, der in Wort und Bild verherrlicht wird. Nur die Polen machen da nicht mit, angeführt vom Regisseur Andrzej Wajda.
Wajda ist der Erste, der überhaupt auf den Aufstand in Warschau aufmerksam machen kann. Bis in die 50er durfte da gar nicht drüber geredet werden, weil er eben auch ein bürgerlicher Aufstand war.
Was im Katalog auf vielen 100 Seiten von Autoren aus ganz Europa zusammengetragen wurde, findet in der Ausstellung seine Bestätigung auf ungeahnte Weise.
Schulbücher sind ein klares Indiz für die Richtung, die das nimmt. Also ich konnte das auch über Schulbücher überprüfen, was die Autoren geschrieben haben. Wir haben ja eine ganze Vitrine auch von dem Braunschweiger Institut für Schulbuchforschung, was hoffentlich nicht geschlossen wird. Das hat uns sehr geholfen.
Ganz aktuell wirkt das Schlusskapitel, die Darstellung der Debatte um den Völkermord an den europäischen Juden. Eindringlich macht die Ausstellung deutlich, dass diese Diskussion erst sehr spät einsetzte, erkennbar am Beispiel der USA und deren zentraler Mythenwerkstatt Hollywood.
Sie haben keine Trennung zwischen der Befreiung der Konzentrationslager und ihrer Beteiligung an dem Krieg als Armee oder als US-Nation. Die Trennung dieses Diskurses beginnt eigentlich erst mit dem Film Holocaust. Das ist in allen Ländern so. Deswegen habe ich auch am Schluss gezeigt, wo eigentlich die Erinnerung an den Völkermord bewahrt wird. Das ist in den jüdischen Gemeinden und in den jüdischen Familien und nicht in den Staaten.